das fröhliche Tier keineswegs gleich stören ließ und sich erst auf den zweiten oder dritten oder gar vierten Pfiff immer noch zögernd entschloss, endlich zu gehorchen. Später erfuhren wir, dass der Herr unser Nachbar geworden war. Unserem Grundstück gegenüber, aber höher gelegen, stand das Ungetüm einer älteren Villa aus wilhelminischer Zeit, von wahrhaft raubritterburgmäßigem Aussehen. In diese Villa war der Herr mit seinem Spitzchen eingezogen. Er war im Ersten Weltkrieg Oberst geworden, wir aber nannten ihn unter uns den General. Dabei blieb es, auch als wir seine wirkliche Charge kannten und selbst, nachdem wir in ein freund-nachbarliches Verhältnis zu ihm und den Seinen getreten waren. Die Villa, in der er wohnte, fiel in unserem Stadtviertel weithin auf. Während sich unser Haus neben vielen anderen ähnlichen bescheiden in das Gelände duckte, ragte sie, mit Zinnen und Erkern bestückt, zu einem luftigen Türmchen auf, dessen grünspanige Kupfermütze über das ganze Tal hinleuchtete. Unter dieser Kupfermütze, so erzählte man uns, habe sich der alte Herr eine Art Hauptquartier eingerichtet. Da sei ein sechseckiges Stübchen von 6 hohen, schmalen, zugigen Fenstern durchlüftet, mit militärischen Erinnerungsstücken angefüllt und mit einer Sammlung alter und neuer Generalstabskarten gleichsam austapeziert. In den Karten, hieß es, steckten Fähnchen aus verschiedenfarbigem Papier. Die Fähnchen stellten Armeen und Divisionen dar. Der alte Herr liebe es, mittels dieser Wimpelchen Schlachten und Feldzüge nachzuziehen. So spiele er, unausrottbaren Gewohnheiten aus seiner Dienstzeit treu geblieben, wohl täglich stundenlang, wie ein Knabe mit seinen Zinnsoldaten oder wie ein Schachspieler, der sich allein über sein Brett gebeugt, um die Geheimnisse der Meisterpartien bemüht. Das kam uns rührend und damals in freundlicher Friedenszeit auch ein wenig lächerlich vor. Jedes Mal, wenn wir spät nachts die schartenartig schmalen Fenster des Türmchens erleuchtet sahen, nickten wir einander zu und sagten, als wüssten wir wirklich Bescheid, aha, der General steckt heute wieder seine Fähnchen. Doch es kam eine Zeit, wir alle wissen, wie sie kam, da schien es uns nicht mehr lächerlich, über Landkarten zu grübeln und kriegerische Vorgänge zu verfolgen. Wenn wir vielleicht auch keine Fähnchen steckten, so waren uns doch ferne Städte und Ströme, Landschaften, deren Namen uns vorher kaum jemals zu Ohren gekommen, zu Punkten eigener Lebensentscheidungen geworden. Überall, in allen Himmelsrichtungen, war der Krieg im Gange. Über Länder und Meere zog er sich, überall hin waren Gatten, Brüder, Söhne und Freunde eingerückt. Überall war geliebtes Leben in Siege oder Niederlagen verstrickt. So begann jeder von uns, eine Art allerdings meist höchst dilettantischer Strategie zu treiben. Da waren die seltsamsten Theorien, die waghalsigsten Spekulationen im Schwange. An einem Tag schien alles möglich und leicht zu bewältigen, am anderen erschrak man vor der Ungeheuerlichkeit der Anforderungen, und empfand den von Stunde zu Stunde sich türmenden Wahnwitz unserer Lage. Jetzt lächelten wir nicht mehr, wenn wir das nächtliche Licht im Turm des Generals durch die Verdunkelung hervorschummern sahen. Wir hätten uns vielmehr gewünscht, mit dem fremden Herrn in ein Gespräch zu kommen und seine, wie wir annahmen, fachmännische Meinung zu hören. Doch waren wir schon im zweiten oder dritten Kriegsjahr, ehe sich die Gelegenheit ergab und wir mit ihm bekannt wurden. Es war damals, als wir zu gemeinsamen Luftschutzübungen einberufen wurden. Wie zu anderen Zeiten lerneifrigen Leuten Literatur oder Kurzschrift in abendlichen Lektionen beigebracht werden, so sollte uns damals gelehrt werden, uns gegen die drohende Gefahr aus der Luft zu wappnen. Wir lernten eine traurige Wissenschaft von Bomben und Minen. Wir lernten aus dem Heulen der Geschosse darauf schließen, ob sie über unseren Köpfen oder über denen unserer Nachbarn niedergehen würden. Wir lernten Brände bekämpfen, nasse Besen schwingen gegen Funkenflug und auf allen Vieren durch Rauch.